Politik gestreift, der Kirschner-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Politik gestreift, dem Podcast von Kirschners Politikkontakte. Ich bin Ivan Mockenhaupt und ich bin heute zu Gast im Deutschen Bundestag. Und zwar im Modulbau. Näheres dazu hinterlegen wir in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Herr Abgeordneter.
Hallo und Glück auf.
Glück auf, das verrät schon ein wenig über die Herkunft. Herr Abgeordneter, bitte stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Mein Name ist Serdar Yüksel, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Bochum und bin neu gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages.
Nun ist Bochum ein bisschen größer, aus welchem Stadtteil genau?
Dem wichtigsten Stadtteil von Bochum, Wattenscheid, das werden viele noch kennen. Aus dem Fußballverein der SG Wattenscheid 09 und der besten Stadionwurst Deutschlands. Also ich glaube, viele Menschen in Deutschland können mit Wattenscheid eine Menge anfangen.
Wirklich die beste Stadionwurst Deutschlands?
Tatsächlich die beste. Wir sind zwar nicht mehr in der ersten Liga, allerdings muss man sagen, dass die Bratwurst dort immer noch Bundesliga-tauglich ist.
Das ist eine interessante Kategorie, die wir bislang noch nicht aufgenommen haben bei Politik gestreift. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie sich dazu entschieden haben, für den Bundestag kandidieren zu wollen? Das ist ja schon ein Weg.
Also meine parlamentarische Karriere hat etwas früher schon begonnen, nicht in Berlin, in Nordrhein-Westfalen, im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich war von 2010 bis 2025 Landtagsabgeordneter und dann bot sich die Situation an, weil unser Amtsinhaber Axel Schäfer nicht mehr weiter kandidiert hat. Dann wurde das Mandat sozusagen frei und ich musste mir Gedanken darüber machen, ob ich das möchte, von der einen auf die andere Ebene. Und ich habe mich im Landtag immer sehr darüber geärgert, dass wir oft auch Themen hatten, die uns betrafen, aber für die wir leider nicht zuständig waren im Föderalismus. Und wir oft gerade in der Sozialgesetzgebung eben es mit Bundestagsthemen zu tun hatten. Und deshalb habe ich mich entschieden zu sagen, jetzt gehst du mal dahin, wo die Grundlagen und wo die Entscheidungen eigentlich auch getroffen werden.
Und es hat funktioniert und Sie haben Ihren Wahlkreis direkt gewonnen.
Ja, ich gehöre zu einer kleinen Gruppe von Sozialdemokraten inzwischen, der seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat. Ich habe auch immer meinen Wahlkreis, auch zu Zeiten, als ich dem Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf angehört habe, immer meine Wahlkreise direkt gewonnen, nie über die Liste eingezogen. Und das ist schon für mich auch ganz besonders, weil ich das Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern direkt habe, was mir eine gewisse Unabhängigkeit verleiht, aber auch was die Verbundenheit mit den Menschen in meinem Wahlkreis auch bedeutet, dass das schon was Besonderes ist, direkt gewählter Abgeordneter zu sein.
Sie waren auch Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen, aber Sie sind kein Berufspolitiker, sondern Sie haben eine Ausbildung gemacht. Wie ist Ihr beruflicher Werdegang?
Also Max Weber hat ja mal gesagt, jeder, der in die Politik geht, sollte vorher einen anständigen Job haben. Der Meinung bin ich auch. Damit eben das, was manche Bürger dann auch sagen, vom Kreissaal in den Hörsaal und dann in den Plenarsaal, dass das keine gute Entwicklung ist, weil einem die Lebenserfahrung auch fehlt. Und deshalb kann ich sagen, bei mir war es anders. Ich habe 20 Jahre in einem ordentlichen Job gearbeitet. Ich bin gelernter Krankenpfleger, habe in einem katholischen Krankenhaus in Wattenscheid meine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und bin dann zu einem anderen Krankenhaus gewechselt, weil ich unbedingt auf einer Intensivstation arbeiten wollte. Und dort habe ich meine Fachweiterbildung gemacht für Anästhesie und Intensivmedizin. 2 Jahre nach meinem 3-jährigen Examen dann noch und habe da 15 Jahre auf einer Intensivstation in Gelsenkirchen-Lückendorf gearbeitet, auf einer kardiologischen Intensivstation und dann auch nebenbei noch studiert. Und das war mir ganz wichtig, dass ich mich da auch weiter fortbilden wollte. Und deshalb habe ich auch noch angewandte Gesundheitswissenschaften studiert in Bielefeld, habe das auch abgeschlossen und aber immer im Krankenhaus weitergearbeitet. Also Nachtschichten gekloppt und morgens relativ häufig nach der Nachtschicht auch zur Uni gefahren.
Und Politik haben Sie auch noch gemacht?
Und Politik gemacht, ehrenamtlich. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr SPD-Mitglied. Also in dem Jahr, wo ich 16 geworden bin, durfte ich dann auch eintreten. Ich wollte eigentlich schon viel eher in die SPD eintreten und habe auf meiner Schreibmaschine damals als 13-Jähriger an die Baracke nach Bonn, an das Erich-Ollenauer-Haus, einen Brief, ein Bewerbungsschreiben geschickt. Ich hatte nämlich angenommen gehabt, dass man sich für eine Parteimitgliedschaft bewerben muss und um seine Beweggründe darzulegen. Ich wusste gar nicht, dass jeder einfach Mitglied werden kann. Ich dachte, man wird sozusagen ausgesucht wie in einem Bewerbungsverfahren. Das war gar nicht so. Ich bekam dann einen netten Brief zurück und dann sagten die mir, du kannst dann Mitglied werden in dem Jahr, wo du 16 wirst. Und tatsächlich, 2 Jahre später, stand dann Heinrich Wolter, der Ortsvereinskassierer aus Wattenscheid-West, so wie man sich einen Ortsvereinskassierer im Ruhrgebiet vorstellt. Er war so damals Mitte 60, hat so eine Lederweste gehabt, ein bisschen einen dicken Bauch, schneeweiße Haare, die nach hinten mit Pomade gekämmt waren. Und dann kriegte ich ein Schlüsseletui, mein Mitgliedsbuch und einen Kugelschreiber des Ortsvereins und wurde dann das erste Mal Willkommengenosse in die SPD dann aufgenommen. Das war schon ein sehr besonderer Moment und das ist so ein Moment, den man nicht vergisst.
Nun hat der Tag ja auch für Sie nur 24 Stunden. Sie haben gearbeitet, Sie haben studiert, Sie haben ehrenamtlich Politik gemacht. Wie schafft man das, wenn man berufstätig ist in einem Bereich, der die ganze Konzentration und auch den ganzen Menschen erfordert? Wie geht das?
Also mit Überzeugung und mit einem stabilen ethisch-moralischen Fundament. Das ist das unabdingbar Wichtige, wenn man Politik macht. Sonst ist man wie ein Fähnchen im Wind. Also man muss wissen, was man will und man muss auch an seine Ideale glauben und darf nicht, wenn es Widerstand gibt, sich in einer Anpassungslogik dem Mainstream dann auch unterwerfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich immer jedem raten, der Politik machen möchte, ein stabiles ethisch-moralisches Grundgerüst zu haben. Nicht alles das, was ich in die Partei an Diskussion eingebracht habe, ist auch immer sofort gut angekommen. Aber man setzt sich dann mit Positionen durch, wenn man ziemlich lang und beharrlich auch an diese Position glaubt und Mitstreiter sucht. Also das heißt, man muss in der Demokratie, in einer Partei auch für seine Position werben. Und ich war immer ein Überzeugungstäter. Und ich habe relativ häufig für mich angenommen, dass ich auch den richtigen Kurs und den richtigen Kompass in der Hand habe. Und wenn auch manchmal Mehrheiten gegen mich waren, habe ich angenommen, dass die anderen sich irren müssen, warum sie sich nicht auf meine Linie einlassen wollen.
Was ist Ihre Grundüberzeugung?
Also meine Grundüberzeugung ist, dass Solidarität und Teilhabe, insbesondere von Menschen, die keine eigene Stimme haben, die uns brauchen in der Politik, dass wir Vertreter derer sind, die uns hier hingeschickt haben, dass wir denen verpflichtet sind und dass wir Lobbyisten der einfachen Leute sind. Dieses Wort einfache Leute hört sich vielleicht auch sehr abwerten an, das meine ich aber gar nicht. Eigentlich sind das sehr besondere Leute, weil sie aus einfachen Mitteln viel im Leben machen. Und denen fühle ich mich in erster Linie auch verpflichtet, dass ich der Lobbyist der Menschen bin, die hart arbeitend in der Mitte der Gesellschaft sind, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, die keinen Fürsprecher haben. Und ich würde sagen, wenn man bei mir im Wahlkreis nachfragt und meinen Namen mal auf der Kortumstraße in Bochum nennt, würden alle wahrscheinlich sagen, das ist so ein richtiger Kümmerer.
Und das ist für Sie ein großes Kompliment.
Ja, also im Ruhrpott gibt es so eine schöne Auszeichnung, eine Ehrenauszeichnung, wenn man zu jemandem sagt, bei dem weißt du, wo Asche und Kopf ist, ist das so die beste Auszeichnung, die man bekommen kann. Das würde man über mich wahrscheinlich auch sagen, bei dem weißt du, wo Asche und Kopf ist.
Als Sie Ihre Ausschusszugehörigkeiten ausgewählt haben, welche Rolle spielte da Asche und Kopf? Und in welchen Ausschüssen bringen Sie jetzt Ihre Expertise und Ihre Lebenserfahrung ein?
Ich war im Landtag von Nordrhein-Westfalen schon Mitglied des Gesundheitsausschusses, des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und auch schon Mitglied des Petitionsausschusses und 8 Jahre lang Vorsitzender des Petitionsausschusses. Das heißt, ich habe mich um die konkreten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auch gekümmert, über Nordrhein-Westfalen auch oft hinaus, das sogar sich rumgesprochen hatte bis ins Ausland, dass es da jemanden in Düsseldorf gibt, der sich um die konkreten Anliegen kümmert. Geht nicht, gibt's nicht, ist mein Motto. Und wir wussten bei uns auch im Büro immer, wir sind für alles zuständig. Wir schicken niemanden weg. Wir sind für alles zuständig, was bei uns auch anlandet. Wir öffnen Türen, wir ebnen die Wege. Und bei uns im Büro haben wir noch nie jemanden weggeschickt, um zu sagen, da sind wir nicht zuständig. Und darauf aufbauend, aus meiner Expertise und aus meinem Fachwissen, aus dem Gesundheitsausschuss und aus dem Petitionsausschuss, mache ich beides auf einer anderen Ebene mit anderen Themen hier im Bundestag weiter, sodass ich schon eine gute Grundlage und gutes Wissen mitbringe, um nicht bei Null auch anzufangen. Und darüber hinaus bin ich noch in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv, weil mich die globalen Fragen der Gerechtigkeit auch sehr, sehr interessieren. Und das sind so die drei Ausschüsse, in denen ich fachlich unterwegs bin.
Das Themenfeld Gesundheit wirft ja auch globale Fragen auf. Wie finden Sie Antworten auf diese Fragen?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass das Fundament einer funktionierenden Demokratie ein funktionierender Sozialstaat ist. Und wenn man die Menschen fragt und sagt, was ist euch ganz besonders wichtig, kommt immer an erster Stelle bei allen Umfragen die Gesundheit. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Was nützt das, wenn man ein gut schönes Auto hat, eine Wohnung oder weiß der Geier vielleicht sogar ein eigenes Boot, wenn man nicht mehr gesund ist? Deshalb ist das Fundament einer stabilen Demokratie ein funktionierendes Gesundheitssystem, was gegen Lebensrisiken absichert. Und wir sehen ja in anderen Ländern, was passiert, wenn Gesundheitsleistungen nicht da sind, dass man sich verschulden muss oder dann schlichtweg stirbt, weil einem nicht geholfen wird, weil man das Geld nicht hat. Und ich glaube, dass wir eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt haben. Das bedeutet aber nicht, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Wir müssen es besser machen und wir müssen in Fragen, insbesondere von zwei oder drei Klassenmedizin, die wir leider auch haben, müssen wir auch im Gesundheitssystem zu mehr Gerechtigkeit kommen.
Welche Berichterstatterthemen haben Sie?
Wenn ich die aufzähle, sind wir mit dem Podcast durch. Ich habe also 18 Themen alleine im Bereich der Gesundheit, unter anderem auch für globale Gesundheit. Weil wir haben ja gesehen, dass Pandemien vor Grenzen nicht Halt machen. Und die Frage nach der globalen Gesundheit ist auch eine der nationalen Gesundheit. Das heißt, wenn wir uns nicht um die Malaria erkranken, um die Tuberkulose kranken, um die HIV erkranken, um Zoonosen, die zunehmen werden und dadurch vielleicht Pandemien auslösen, wenn wir uns nicht in jeder Ecke mit engagieren, dass wir ein gutes Monitoring haben, aber auch den Menschen, die keinen Zugang zu Medikamenten und Behandlungen haben, wenn wir das nicht mit unterstützen, dann landen irgendwann natürlich die Krankheiten in einem globalen Dorf, wo man in ein paar Stunden überall ist, ganz schnell auch bei uns. Deshalb aus Eigeninteresse, aber auch aus globalen Gerechtigkeitsfragen ist es wichtig, dass wir uns in Fragen der globalen Gesundheit auch als reiches Land, was wir nach wie vor ja sind, auch engagieren.
Ja, und wie wir hören, sind wir beim Thema Gesundheit auch bei einem sicherheitspolitischen Thema und bei einem friedenspolitischen Thema. Und deshalb sind Sie auch Mitglied im entsprechenden Unterausschuss dafür.
Ja, Krisenprävention und Vorsorge. Das heißt, wir haben im Moment ja ganz, ganz viele Kriege, die entstehen nicht sofort aus einem luftleeren Raum. Die haben aber auch eine Vorgeschichte. Und ganz wichtig ist zu schauen, wo gibt es eigentlich Interventionsmöglichkeiten, frühzeitig Krisen und Konflikte zu erkennen, um durch Konfliktlösungsmechanismen dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und viele dieser Konflikte sind viel zu lange laufen gelassen worden, wo man hätte Interventionsmöglichkeiten haben können, wo es eben nicht zu diesen großen Katastrophen gekommen ist. Der Ukraine-Krieg mag ein solcher Krieg sein, wo wir seit 11, 12 Jahren ja eigentlich schon Entwicklung gehabt haben, die ja in diesen großen Krieg gemünzt sind. Und ich glaube, das ist dann viel zu viele Jahre auch vernachlässigt worden. Und ich glaube, man hätte diese große kriegerische Auseinandersetzung durch eine vorausschauende Politik der präventiven Konfliktlösung hätte man wahrscheinlich verhindern können.
Sie sind auch Mitglied in der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Was bringen Sie dort ein und was holen Sie dort auch raus?
Ich bin Vorsitzender der Parlamentariergruppe. Das ist eine Freundschaftsgruppe und das ist auch ganz wichtig, dass egal welche Regierungen auf der einen oder auf der anderen Seite sind, dass die Türkei kulturell und historisch und insbesondere mit der größten türkischen Community in Deutschland für Deutschland eine besondere Bedeutung hat. Dass es eine gute Brückenfunktion gibt, dass wir in dieser Freundschaftsgruppe kritisch, aber respektvoll und in Wertschätzung miteinander die Themen besprechen, die für die Türkei und für Deutschland ganz wichtig sind. Und das wollen wir nicht oberlehrerhaft machen mit dem erhobenen Zeigefinger nach dem Motto, am deutschen Wesen soll sich die Welt genesen, sondern durchaus auch die kulturellen Eigenarten berücksichtigend auch in einen Dialogprozess auch einsteigen, wo ich glaube, dass viele der Missverständnisse in den letzten Jahren auch entstanden sind, auch durch einen guten Dialog und durch eine gute Kommunikation auch so entwickelt werden können, dass das Verhältnis, was in den letzten Jahren ja durchaus auch als zerrüttet gelten kann, dass wir als Parlamentarier da mithelfen können, dass wir die Werte, die wir auch zu vertreten haben, auch Eingang finden in die Diskussionen und in die Gespräche, die wir auch mit Parlamentariern in der Türkei führen. Und wenn Sie zu Besuch sind, auch in Berlin.
Wir haben über Bochum und über Wattenscheid gesprochen. Wenn Sie jemand fragt, ich habe einen Termin in Bochum, wo muss ich unbedingt hin, was muss ich gesehen haben? Wo wird man dann von Ihnen hingeschickt?
Also man sollte tatsächlich im Bermuda-Dreieck an der Bratwurstbude gewesen sein. Da gibt es wirklich eine herausragend gute Currywurst. Sie wissen, das ist ja der Kraftriegel der Arbeiterklasse, die Currywurst. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich bekomme auch immer mal Besuch von Menschen, die das erste Mal in Bochum sind. Und die sagen, ach, das ist aber grün bei euch. Also Bochum ist eine Universitätsstadt mit fast 60.000 Studierenden und 8 Universitäten und Hochschulen. Also fast 20% der Bevölkerung sind Studierende. Wir sind eine sehr junge Stadt und sind inzwischen auch auf dem Weg zu einer Wissensgesellschaft. Und da sind wir auch ganz, ganz stolz drauf, dass wir nicht jammern, sondern anpacken, dass wir nach den Tiefschlägen von Opel und Nokia gar nicht ins Jammern gekommen sind, sondern gesagt haben, was machen wir, wie besser. Und jetzt haben wir inzwischen auf der Opel-Fläche zum Beispiel 4-mal mehr Beschäftigte, als damals bei Opel auch gearbeitet haben, innerhalb von wenigen Jahren. Und jetzt kommen aus Europa ganz viele Menschen nach Bochum und gucken sich Mark 51.7 an, so heißt der Ort, wo dieses Wunder, Klammer auf, durch harte Arbeit, Klammer zu, entstanden ist, die sich das auch anschauen. Also man kann sich den Kemnader See anschauen, um das Grüne in die Naherholung zu gehen. Bermuda-Dreieck mit einer einzigartigen Kneipenkultur. Oder auch das modernste Leichtathletikstadion Deutschlands in Wattenscheid, ungefähr 500 Meter von meinem Wohnort weg, wo ich natürlich immer wohnen geblieben bin, weil ich der Auffassung bin, der Abgeordnete, der direkt gewählt ist, sollte auch inmitten seiner Wählerinnen und Wähler auch wohnen. Und da gibt es ganz viele große Überraschungen. Starlight Express wird jeder kennen und den VfL Bochum auch. Also wer nach Bochum kommen will, sollte sich mindestens mal 2 Tage Zeit nehmen.
Was muss ich denn in mein Navi eingeben, wenn ich zum Bermuda-Dreieck möchte?
Am besten würde ich sagen Bermuda-Dreieck Parkhaus, damit Sie da am besten noch parken können. Oder wenn Sie mit ÖPNV kommen, vom Bahnhof sind es 8 Minuten zu Fuß ins Bermuda-Dreieck. Und es gibt auch eine U-Bahn-Haltestelle, Annelie-Brost-Musikzentrum, da kann man auch parken. Und wir haben übrigens auch eines der besten Konzerthäuser der Welt. Also in der New York Times stand drin, dass die Akustik in unserem Konzerthaus besser ist als in der Elbphilharmonie. Da sind 180 städtische Beschäftigte. Das heißt, es ist keine private Musiktruppe, sondern die Bochumer Philharmoniker machen wirklich exzellente Musik. Also auch diejenigen, die sich für Klassik interessieren, werden begeistert sein von der wunderbaren Darbietung unserer Bochumer Symphoniker. Und wir haben die größte Musikschule Deutschlands in Bochum.
Spielen Sie ein Instrument?
Ich habe Blockflöte als Kind gelernt, aber ich habe das jahrelang nicht mehr gespielt, aber ich kann Noten lesen. Das hat's mir, also ich finde, das ist auch ganz gut, jetzt Noten zu lesen. Man kann mal ein bisschen mit der Notenleiter auch mitsummen. Das habe ich damals bei der Arbeiterwohlfahrt gelernt als Kind, als ich die Sozialarbeiter um die Schwarzköpfe in der Straße, wo ich früher gewohnt habe, in der Fritz-Reuter-Straße, gekümmert haben. Die haben uns da eingesammelt und haben gesagt, wir haben hier einen Musikkurs, da war eine Sozialarbeiterin, die könnte auch gut Blockflöte spielen. Die hat uns dann Blockflöte spielen und die Noten beigebracht.
Was wünschen Sie unseren Hörerinnen und Hörern für das neue Jahr? Und was wünschen Sie sich selbst? Was nehmen Sie sich vor?
Ich glaube, wir brauchen viel mehr Mut und Zuversicht. Und ich bin immer jemand gewesen, der an die Gestaltbarkeit von Leben geglaubt hat. Dass wir nicht schicksalshaft alles hinnehmen müssen, sondern dass wir die Dinge in der Hand haben, es besser zu machen. Und genau mit dieser Auffassung und Überzeugung bin ich auch Politiker geworden und bin es nach wie vor auch noch, dass wir die Beschwernisse und die Probleme, die wir haben, mit Mut und Tatkraft anpacken können und dass es in unserer Hand liegt, das morgen besser zu machen, als es heute ist. Und diese Zuversicht in Demokratie, diese Zuversicht in das friedliche, gemeinsame Zusammenleben aller in Deutschland, diese Zuversicht sollten wir uns von nichts und niemandem kaputt machen lassen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Es war auch mir eine Freude. Und wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute für das neue Jahr. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.